das Gebet habe ich gebraucht. Ich fühle mich manchmal, fühle ich mich wirklich schwach. Wirklich auch schwach, auch so, so, ich meine, wir sind eine kleine Gemeinde, ne? Aber ich habe es ja nicht gelernt und hin und her und manchmal, dann geht es mir so, dass ich mich schwach fühle und denke, Mann, wie geht das alles und auch in so einer Situation jetzt. Und da bin ich so dankbar, dass ihr als Gemeinde mich da tragt. Und das möchte ich euch jetzt einfach auch mal sagen. Ich fühle mich auch von euch getragen und auch respektiert. Und das macht mir das leichter. Leicht. Das ist so, wie der Kalle Theismann das war. Vor einiger Zeit hat er hier gepredigt. Da hatte ich ihm so bei den Begrüßungsworten, hat er so gefragt, habe ich gesagt, ja, wir haben Einheit und Frieden in der Gemeinde. Und er hat das in der Predigt aufgegriffen und hat gesagt, freut euch daran, dass ihr Einheit und Frieden habt. Das ist, in den allermeisten Gemeinden ist das nicht. Und das ist so ein reicher Schatz. Wenn Einheit und Frieden da ist, da kann Gutes draus entstehen. Das ist die Atmosphäre, die Gott, die auch sein Geist liebt und die er eigentlich stiften möchte. Auch dazu ist er in die Gemeinde gekommen. Wenn man sich die Urgemeinde ansieht, die erste Gemeinde, da springt dir das aus der Apostelgeschichte entgegen. Die Liebe untereinander, der Friede, der da war, gerade in der Entstehungszeit dieser Gemeinde und die Einheit, die da war. Sie waren eines Sinnes, teilten alles, was sie hatten und hielten nichts fest. Ne? Das dauerte wohl nicht sehr lange, dann kamen dann so die ersten Gegenströmungen, aber das war das, was der Geist Gottes als erstes gewirkt hat in der Gemeinschaft. Und ich bin Gott dafür sehr dankbar, dass wir Frieden und Einheit haben. Und das ist gut und das ist sehr schön. Ja. Und Sabine, ich danke dir für die Steilvorlage deiner Einleitung. Ich habe gedacht, hol sie da runter, sonst predigt sie dir alles weg. Ja, weil zu Pfingsten hat man nicht so ein breites Spektrum, über das man reden könnte. Man kann über alles reden, wenn man will. Aber wenn man dann Pfingsten, so einen hohen Feiertag, betrachten will, ja, dann ist man schon irgendwo festgelegt. Ja, und du hast natürlich auch so ungefähr damit angefangen, womit ich auch anfangen möchte. So Pfingsten, ne? Dieses Fest, wie heißt es? Shavuot, das ist dieses 7-Wochen-Fest. 7 Wochen vorher war Pessach, also das Opferlamm. Und wie das so ist, Gott macht das alles ja perfekt. Ne? Da war das Passafest und er brachte zu diesem Passafest sein Opferlamm. Und dann war dieses 7-Wochen-Zeit, 49 Tage, war vorüber am 50. Tag Pentekoste. 50 Tage, daher kommt das. 50 Tage, da wurde dann ein Shavuot-Fest gefeiert. So, und ich habe das nachgelesen, das war auch damit verbunden, dass so gefeiert wurde die Offenbarung der Tora, also des Gesetzes Gottes. Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Und für mich ist das so, nach diesen 50 Tagen, Gott offenbart sich in seiner Kraft und in seiner Herrlichkeit sichtbar für das ganze Volk. Das verknüpfe ich damit auch. Der Geist Gottes kommt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht oder wie es euch früher ging. Jetzt sind wir ja ein Stück weit belehrt. So Pfingsten, also ich möchte heute über Pfingsten so ein bisschen sprechen und auch über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und mir selber ist es so gegangen, mir war das von Anfang an gar nicht so klar. Da als Kind, die hohen Feiertage, Weihnachten, damit konnte ich was anfangen. Jesus ist geboren, ein Kind wird geboren. Und vor allen Dingen, dann gibt's auch Geschenke. Und dann kam Ostern, ja, Jesus ist auferstanden, vorher Karfreitag, er ist am Kreuz gestorben. Das konnte man sich auch noch irgendwie, konnte ich mir auch vorstellen. Und dann gab's auch die Ostereier als kleines Kind. Aber Pfingsten, das war mir immer so ein bisschen fremd und suspekt. Der Heilige Geist. So, ne, so. Und ich glaube, so geht es aber auch vielen. Und Jesus sagt an einer Stelle im Johannes, Evangelium Kapitel 3 steht das, dass der Geist wie ein Wind ist. Wie ein Wind. Und wenn du dann in den Urtext schaust, dann ist ja das gleiche Wort, Wind, das auch für den Heiligen Geist verwendet wird. Pneuma im Griechischen. Im Hebräischen ist es Ruach. Odem, Atem, Lebensatem heißt das. Geist, Wind. Und Jesus sagt, er ist wie ein Wind. Und so ist der Heilige Geist auch. Du siehst ihn nicht, aber du kannst ihn spüren. Manchmal ganz sanft, manchmal richtig mit Kraft. Und er ist ungreifbar. Du kannst ihn nicht lenken, du kannst ihn nicht steuern. Er tut, was er will. Das ist so der Heilige Geist. Und so hat Jesus das beschrieben. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt. So, wenn ihr über Pfingsten nachdenkt und über das Kommen des Heiligen Geistes. Ich denke so als erstes natürlich an diese Pfingstgeschichte aus der Apostelgeschichte. So, was Sabine vorhin auch so vorgelesen hat aus Apostelgeschichte 1, wo dann die Jünger Jesus fragten, ob er denn kommen würde, wann er denn kommen würde, um das Reich aufzurichten. Und er sagt ihnen, ja, das geht euch eigentlich nichts an, das weiß auch so richtig keiner. Aber, im Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Es ist nicht interessant für euch zu wissen, wann dieser Tag sein wird, des Wiederkommens des Herrn, des Aufrichtens seines Reiches, das hat Gott in seiner Hand. Aber in der Zwischenzeit sollt ihr Zeugen sein. Und ihr werdet Kraft dazu empfangen. Früher war dieser Vers für mich auch irgendwo so gar nicht so zu begreifen, aber eigentlich ist er ja ganz einfach. Da steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dynamis, ihr werdet ausgestattet werden, ausgerüstet werden, das zu tun, was der Geist euch ins Herz gibt. Und dann geht's ja gleich auch weiter, ne? So, er kündet das an und dann nach einer Zeit, eben nach diesen 50 Tagen, dann passiert das ja auch. Und das ist in den meisten Bibeln dann auch überschrieben, dieses Kapitel 2 mit das Pfingstwunder. Das Wunder. Sabine hat das gerade schon mal so vorgelesen. Ja, da sind sie zusammen und plötzlich geschieht ein Brausen, also ein starker Wind. Geräusche wie von einem starken Wind. Und die sind nicht nur in diesem Gebäude zu hören, sondern auch draußen. Die Leute, das kommt ein paar Verse später, die Leute kommen herzu und denken, was ist denn da los? So, da passiert irgendwas. Und dass es nicht nur ein Brausen ist, sondern wir kennen ja so, das habe ich dann sofort so vor Augen, auch als Kind war das ja natürlich also auch eine Sache, die man schön und einfach vermitteln konnte. Ne? Habe ich gemalt, diese Feuerzungen auf den Köpfen. Ja, da steht dann, wie geteilte Feuerzungen war es auf ihren Köpfen. So legte sich der Geist auf sie. Also was vollkommen Übernatürliches, was man sich auch nicht erklären kann. Und dann setzt sofort eine Reaktion ein. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Also die legten los. Ich weiß nicht, ob sie das hätten hindern können, aber für mich ist das so, das ist so ein übermächtiges Kommen des Heiligen Geistes, dass die sehr wahrscheinlich auch gar nicht irgendwo die innere Kraft hatten, dagegen anzustehen. Vielleicht hätten sie es gekonnt, weiß ich nicht. Aber sie reden, fangen an zu reden, getrieben durch den Heiligen Geist und sprechen Worte aus, die ihnen unbekannt sind. Sie sprechen in Sprachen. Wie heißt es da? Die ganzen Völker werden später aufgeführt. Pater, Meder, Elamiter, und so weiter. Und diese Sprachen kannten sie eigentlich nicht. Aber sie redeten und legten los. Und die Leute kamen hinzu, was ich gerade schon sagte, und waren ganz verwundert, was passiert denn das? Und dann fing dann gleich die Diskussion an, was ist denn hier überhaupt los? Und sie bezeugen, dass diese Männer, vielleicht auch die Frauen, die dabei waren, in Sprachen sprechen, die man tatsächlich verstehen kann, in den Muttersprachen derjenigen, die dort zu diesem Pfingstfest versammelt waren und gegenwärtig waren. Und die haben nicht nur irgendein dünnes Zeug geredet, sondern was haben sie geredet? Sie haben Gott verherrlicht. Das ist das Zeugnis derjenigen, die das da sagen. Ne? Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Kapitel 2, Vers 11. Das ist das Zeugnis. Und da erkennt man sofort, wozu der Heilige Geist gekommen ist. Jesus hatte es gesagt, ich gebe euch Kraft und ihr werdet meine Zeugen sein. Und sie reden in Sprachen, die sie nicht kennen und sprechen Worte, die sie selbst vielleicht gar nicht verstehen, aber es sind Worte zur Verherrlichung Gottes. Seine großen Taten werden verherrlicht. Sie sind, so wie Jesus es gesagt hat, Zeugen. Zeugen. Und ich denke dann natürlich auch weiter, nicht nur an dieses reine Pfingstwunder, sondern da geschah ja was, was ich gerade schon mal so angerissen hat. Die Gemeinde entstand so und das Leben veränderte sich unter den Menschen, die da gegenwärtig waren. Über 3000 waren es. Und angekündigt war das auch. Ja, wir lesen also von dieser Taufe des Heiligen Geistes, die da geschah, schon recht früh. Johannes hatte es schon angekündigt, der Täufer Johannes. Er hatte gesagt, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu tragen. Und der wird euch taufen mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und der Prophet Joel spricht auch davon. Diese Bibelstelle haben wir in den letzten Monaten einige Male gehört, wo dann davon die Rede ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Und jeder, der sich an den Herrn wendet, soll errettet werden. So sagt es der Prophet Joel. Und das sehen wir hier alles in dieser Apostelgeschichte tatsächlich geschehen. Deswegen bezieht sich dann auch der Petrus darauf in seiner Pfingstpredigt. Ein Geschehnis, wo wirklich so nicht nur so ein bisschen Heiliger Geist gegeben wird, sondern so, also ich empfinde das wirklich so, wie der Joel das sagt, ausgießen, Taufe, durchtränkt werden, überschüttet werden, so dass sich die Apostel im Grunde gar nicht dagegen wehren können, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt. Gut, sie waren noch vorbereitet, hatten darauf gewartet, dass der Heilige Geist kommen würde. Aber sie hatten keine Vorstellung von dem, wie es sein würde. Und dann geht's dann weiter mit dieser Pfingstpredigt von diesem Petrus. Diesem manchmal großmäuligen Mann mit seinem Temperament, der dann aber auch erleben musste, dass er versagte und von Jesus wieder aufgebaut werden musste und den Auftrag bekam, weide meine Lämmer. Und dieser Mann steht da plötzlich vor der versammelten Menge und hält eine kurze, knappe Predigt, indem er dem Volk oder den Anwesenden zweimal vorwirft, ihr habt Jesus gekreuzigt und in seinem Namen passiert das hier alles. Später tut er das Gleiche vor dem Hohen Rat, legt genauso Zeugnis ab und auch die klagt er an. Ihr habt Jesus gekreuzigt. Da sehe ich, dieser Mann hat sich verändert durch die Gegenwart des Geistes, durch dieses Empfangen der Kraft. Er hat sich verändert, ist plötzlich in der Lage, etwas zu tun, wozu er vorher in dem Maße nicht in der Lage war. Ausgerüstet. Und wenn wir dann weitergehen durch die Apostelgeschichte, also ich finde, das ist ein ganz spannendes Buch, ne? Das ist ja kein Roman oder sowas. Das sind ja Tatsachenberichte über die erste Zeit, besonders so die ersten 3, 4 Kapitel, ist die erste Zeit der Gemeinde, das Entstehen und was da geschah und dann, wie sich das weiterentwickelt hat, später auch über Jahre. Und immer wieder sehen wir, wie diese Männer Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes Wege gehen, die sie geleitet werden, Wunder tun, die Gott ihnen in die Hand gibt. Also Wunder, die, ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch passiert, dass zum Beispiel, da ist dann die Rede davon, dass die Kranke an die Straßen legten, damit, wenn Petrus vorbeigeht, dass der Schatten von Petrus auf die Kranken fällt. Das muss man sich mal reinziehen. Stell dir vor, du stehst in Burg Steinfurt an der Straße und legst dich dahin, weil du weißt, gleich kommt da jemand vorbei, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, damit ich gesund werde. Also sowas haben die da gemacht, ne? Oder auch später dann mit dem Paulus im Kapitel 19, da haben die dann die Schweißtücher, ziemlich muffelig, das Schweißtuch von Paulus auf Kranke gelegt. Und die wurden gesund. Das ist eine Dimension der Wirkung des Geistes, die wir uns so gar nicht irgendwo vorstellen und mit der wir auch gar nicht mehr rechnen, denke ich. Ja? Und dann immer wieder dieses Kommen des Heiligen Geistes, sowohl in der ersten Gemeinde, dass da immer wieder berichtet wird, er fällt auf die Anwesenden, auf die Menschen, so dass da auch eine innere Veränderung stattfindet und dass die Menschen in Zungen sprechen. Da ist dann der Cornelius, dieser Hauptmann, der gläubige römische Hauptmann, mit seinem Haus erzählt und der Petrus geht hin und während er da erzählt, fällt der Heilige Geist auf sie und sie fangen an, in Zungen zu reden. Und da bin ich natürlich mit meinen Gedanken, wenn ich an das Pfingstfest denke, auch bei den Geistesgaben. Das ist für mich eigentlich so das Erste, der ich in einer charismatischen Gemeinde groß geworden bin, als ganz junger Christ, sehr früh selbst die persönliche Geistestaufe erlebt habe. Aber von der Lehre her war das ausgerichtet auf die Geistesgaben. Das war so ein Tunnelblick für mich. Da fehlte die Weite, so im Nachhinein sage ich das. Vielleicht wurde das auch gesagt, aber es war nicht betont. Betont waren die Geistesgaben. Ja, und die finden wir ja auch alle, ne? Wobei, wenn ich die mal so vorlese aus dem 1. Korinther 12 und Römer 12, wo sie dann so aufgelistet sind, da sage ich, ja, daran glauben ja nicht nur Charismatiker und Pfingstler, sondern wenn da die Rede ist von Weisheit und von Leitung und von der Gabe des Gebens und der Gabe des Glaubens und der Lehre, dann denke ich, da glauben also die allermeisten Christen dran, dass Gott dazu befähigt, zu lehren oder auch zu ermahnen und dass Gott Weisheit gibt. Vielleicht ist es schon so ein bisschen zwiespältiger, wenn es dann darum geht, dass Gott Wunder wirkt heutzutage noch und die Prophetie gibt als Geistesgabe. Ja, und dann der große Streitpunkt ist halt so, das Zungengebet, ne? Wovon du gerade auch gesprochen hast, Sabine, ne? So, was in uns ist, was uns die Gemeinschaft mit unserem Gott erleichtern soll, wo die Rede davon ist, dass er mit Seufzen und Flehen auch für uns eintritt, dass wir beten können in einer Sprache, die wir selbst nicht kennen und verstehen. Aber ich weiß nicht, jeder, der es praktiziert, also mir geht es zumindest so, ich weiß, dass ich da Gutes bete. Ich weiß, dass Gott mich hört. Ich weiß, dass Gott mir diese Sprache gegeben hat. Das ist verbunden mit Frieden und mit einer Nähe zu Gott. Und Paulus ermutigt, das auch zu tun und so für sich anzunehmen und zu tun. Und trotzdem ist da, so daran denke ich auch dann im Weiteren bei Pfingsten, dieser Streit in der Christenheit. Dass sowas zu einem Auseinanderdriften, zu einer Teilung der Christen führt, solch ein Streitpunkt. Ja, mit Aussagen so, wenn du nicht in Zungen sprichst, dann bist du nicht richtig gläubig oder du bist nicht richtig wiedergeboren. Weiß nicht, wo Menschen das herholen. Oder wo Menschen oder Christen sagen, das ist von unten, das gibt's gar nicht mehr. So die unterschiedlichen Dinge gibt's da und das teilt das Volk Gottes. Ja, aber wenn du mal in die Apostelgeschichte schaust, dann war das Zungengebet, das Sprachengebet, das sie in Sprachen sprachen, war das Erkennungszeichen dafür, dass der Heilige Geist gekommen war. Keiner sieht den Heiligen Geist. Wenn wir jetzt dafür beten, Heiliger Geist, erfülle mich, dann ist das ein Glaubensakt. Du kannst ihn empfangen im Glauben. Aber wenn ich jetzt für Timo oder Meryl bete um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann sehe ich erstmal nicht, ob er kommt. Ne? Aber bei dem Cornelius, was ich gerade schon so sagte, da steht, dass sie alle mit Heiligen Geist erfüllen wurden. Und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, weswegen? Weil sie in Zungen beteten. Das war das Erkennungszeichen. Daran erkannte Petrus, der Heilige Geist ist gegenwärtig. Der Heilige Geist ist auf diese Menschen gefallen. Der Heilige Geist ist auf jeden da gefallen, der jetzt da steht und in einer Sprache spricht, die er gar nicht beherrscht. Und daran scheidet sich die Christenheit an diesem Zungengebet. Ja, und ich denke natürlich auch so an meine eigene Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ganz junger Christ war ich, weiß nicht, vielleicht 3 oder 4 Monate mit einer ganz besonderen Story zur Entscheidung, vielleicht mal eine Geschichte wert, zu erzählen, aber nicht jetzt. Und das war schon sehr dramatisch, mir vor Augen, dass es Gott gibt. Und dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht. Und nach 3 Monaten, weil dann im Hauskreis die Lehre drauf kam, habe ich dann um Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Und neben mir, das hatte ich schon beobachtet, gab es einen Bruder, der sprach ja immer Arabisch. So wirkte das auf mich. Der liebe Dieter Wegner, der sprach, der betete immer so halt. Und ich, boah, der kann Arabisch oder Hebräisch oder was weiß ich, was das ist. Ja, das war schon interessant. Und dann bin ich natürlich belehrt worden. Aber ich bin da ganz emotionslos rangegangen und habe dann einfach vom Kopf her gebetet. Und dann wurde ich ermutigt, auch dieses Zungengebet, die Zungensprache zu praktizieren. Und ich habe mich dann getraut, irgendwas dahin zu reden, wo ich gedacht habe, Tinef, dummes Zeug. Also wenn dich hier einer hört und sieht, darfst du keinem erzählen. Aber ich habe es gemacht. Und siehe da, mit diesen ersten Schritten, nach einer kurzen Zeit, kam da so eine Selbstständigkeit rein. Das waren dann nicht mehr von mir formulierte Worte, die ich dann meinte, sprechen zu müssen, sondern plötzlich kamen Worte, die ich gar nicht so sagen wollte. Und das war, für mich war es ein Prozess, aber für mich war es auch ganz kennzeichnend, das habe ich ja, glaube ich, schon mal so erzählt. Ich habe 14 Tage, ich war damals Single und lebte in meiner Single-Wohnung in Coesfeld, 14 Tage, so sage ich immer, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, so eine intensive Nähe Gottes gehabt. Das war das so. Umgeben, erfüllt, getauft, getränkt mit der Gegenwart Gottes. Ich habe Freude gehabt. Ich habe beim Geschirrspülen getanzt und den Herrn gepriesen. Das ist kein Teller kaputt gegangen. Aber das war herrlich, das war wunderbar. Manchmal habe ich so Momente auch noch. Aber das ging so durchgehend, war das so 14 Tage Freude. Und auch mit einer Kraft verbunden und einem Bedürfnis, einem Wunsch, Menschen davon zu erzählen. Dieses Drängen. Und das war nicht ich, das war der Geist in mir, der Jesus verherrlichen wollte. So war das für mich ganz persönlich. Ja, so ich erinnere mich auch an und unsere Gemeinde, wo dann geistbegabte Männer kamen oder auch so in der Christenheit bekannt waren, wo ich dann schon so gedacht habe, ja, und da geht jetzt Ehre hin. Also geistbegabte Männer, die dann so ein Stück weit auch, und Frauen auch, die dann hochgehoben wurden, so als wenn wir Menschen das brauchen, wie damals das Volk Israel, einen König zu haben, auf den es hochschauen kann. Und diese Männer und Frauen wurden verehrt um die Dinge, die Gott ihnen gegeben hat. Und je nachdem, wie einer damit umging, war das dann auch gut oder nicht so gut. Ich erinnere mich auch an Christen, die gerne so in dieser Autorität auch dienen wollten, wo das aber auch nicht immer funktionierte. Und das war dann manchmal peinlich. Also ich habe Sachen erlebt, es war mal ein amerikanisches Ehepaar in unserer Gemeinde damals, da ging es dann, ich kriege es nicht mal ganz auf die Reihe, aber es ging so um Heilung und auch um Befreiung von Dämonen. Und also die haben dann da vorne gestanden und rumgeschrien und gezetert und geboten, alles auf Amerikanisch, ne? Und immer lauter werdend. Und es passierte nichts. Ne? Es passierte nichts. Wobei ich das gar nicht so mit einem ausgestreckten Finger machen will. Das hat sich so bei mir festgehaftet. So, da hatte ich so das Empfinden, diese Menschen, die wollten das gerne auch, dass sowas passiert. Ne? Aber ich weiß von mir selber auch, dass ich schon Dinge getan habe, im Glauben, in der Meinung, das ist jetzt so der Wille des Heiligen Geistes und ich musste im Nachhinein sagen, na, war doch wohl nicht richtig. Das sind dann so Glaubensschritte, die man tut. Das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann erinnere ich mich aber auch an ganz andere Diener Gottes. So einen Mann, Michael Carr, der kam auch aus Amerika. Der war angekündigt, war eine Abendveranstaltung, der kam rein, wurde vorgestellt und der sagte, ich bin jetzt gar nicht hier, um euch das Wort Gottes zu bringen, um zu predigen. Ich bin hier, um euch die Liebe des Vaters zu bringen. Und dann predigte der nicht, sondern er betete. Und dieser Mann war ganz einfach, ganz schlicht, ganz unscheinbar von seinem Äußeren. Einfach gekleidet, irgendwie so einen selbstgestrickten Pullover an, sowas, also nichts, was so, wo man sagte, der macht's aber her oder so. Aber Gott gebrauchte ihn. An diesem Abend sind Menschen frei geworden. Der hat für mich persönlich gebetet und jedes Wort, was der sagte, war wie ein Hammerschlag. Der betete, ich bin damals durch, also kurze Zeit vorher durch einen Burnout gegangen. Und durch deutlichen Erschöpfungszustand. Und was sagte der? Ich gebiete dir Spirit of Exhaustion, Geist der Erschöpfung, weiche. Und ich habe gemerkt, wie was gegangen ist. Mein ganzer Körper, mein ganzes Gesicht hat gezittert und es ist gegangen. Und dann hat er für andere Dinge noch gebetet. Und irgendwann hat er bei mir Stopp gemacht und hat gesagt, da ist noch mehr, aber dafür ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Und so war ich nicht alleine. Weißt du, wisst ihr, und das ist so, da habe ich so für mich empfunden, ja, der Herr gebraucht Menschen. Aber es kommt auch immer darauf an, wie sich Menschen durch den Heiligen Geist gebrauchen lassen. Dieser Mann hat für mich Demut ausgestrahlt vor der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Der hat nicht seine Ehre gesucht. Und das war für mich also ein Vorbild in dieser an diesem Abend, was ich so wirklich so aufgenommen habe. Ja, das war in Demut. Ne? Ist sicherlich auch eine Stärke, die nicht jeder so hat. Ne? Und dann denke ich an das, was auch letztens der Kalle Theismann mal sagte, 2. Korinther 13, 13, der Schlussvers vom 2. Korinther. Ja, genau. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Da steht nicht, die Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Also das, was ich gerade so beschrieben habe, das sind für mich so die äußeren Wirkungen. Das, was der Heilige Geist uns an Ausrüstung geben möchte, wie er uns gebrauchen möchte, wie er es damals schon getan hat und wie er es auch heute noch tut, damit wir Zeugen sein können. Aber es hat immer eine zweite Seite. Es gibt immer noch die innere Seite. Das, was Sabine auch schon ansprach, dass der Heilige Geist in uns ist. Und das ist auch Pfingsten. Er erfüllt uns. Er nimmt Wohnung in uns. So wie Jesus das schon im Johannesevangelium angekündigt hat, dass er und der Vater Wohnung in uns nehmen würden. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass das passiert. Petrus seine Pfingstpredigt hält, da steht, dass es die Zuhörer durchbohrte. Also etwas, was er selber gar nicht tun konnte, was so das Wirken des Heiligen Geistes war. Sie wurden durchbohrt, überführt in ihren Herzen. Und dann fragen sie ihn, was sollen wir denn tun? Er agierte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was sagt er ihnen? Er sagt, tut Buße. Das ist der erste Schritt, so nachdem der Heilige Geist einem Menschen Erkenntnis geschenkt hat und Glauben geschenkt hat an Jesus Christus und an die Erlösungsbedürftigkeit. Der erste Schritt nach Sündenerkenntnis, dann zu sagen, so und jetzt kehre um. Und was kommt dann nach dieser Umkehr? Dann sagt er, lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das gleiche Wort, die Gabe des Heiligen Geistes, gebraucht Jesus, als er mit der Samaritanerin am Brunnen sitzt. Da sagt er, wenn du wüsstest, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, Johannes 4. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, das ist das gleiche Wort, das, was Gott freiwillig gibt, und wer der ist, der dir zu trinken gibt, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Es ist eine freie geistliche Gabe Gottes. Das ist das erste Wirken des Heiligen Geistes. Da, wo er an unseren Herzen Eingang sucht, so wie das im Joel auch schon beschrieben ist, im Vers 5, dass jeder, der sich zu Gott wendet, dass er errettet werden soll. Das kündigt der Prophet neben der Ausgießung des Heiligen Geistes auch an. Und das führt dazu, dass neues Leben entstehen kann. Ein wiedergeborener Geist. Jesus sagt, wenn wir diesen wiedergeborenen Geist nicht haben, dann können wir das Reich Gottes gar nicht sehen. Wir können es nicht wahrnehmen. Und das ist alles schon ein Wirken des Geistes an uns, in uns. Er überführt uns von Sünde, von Gericht und von Gerechtigkeit. Nur durch ihn sind wir in der Lage, wirklich zu glauben. Und wenn wir der Apostelgeschichte da weiter folgen, dann sehen wir, was das für eine Konsequenz hat. Diese, die dann gefragt haben, was sollen wir tun? Als sie das getan hatten und umkehrten, bildete sich die Gemeinde, und ich habe das vorhin schon mal beschrieben, da war nicht nur Einheit und Liebe, da war Ehrfurcht vor Gott. Alle diese Dinge, die der Heilige Geist auch in uns an Früchten hervorbringen möchte. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Gerechtigkeit. Und das sehe ich alles in diesen kurzen Versen, in diesen kurzen ersten Kapiteln. Alles das ist Wirken des Heiligen Geistes. Im Grunde geht es Gott um eine Beziehung. Wir haben in den letzten Monaten viel vom Heiligen Geist gehört. Es fing damit an, dass wir in irgendeiner Gemeindeversammlung gesagt haben, wir müssen dem Geist Raum geben. Und das hat sich für mich lehrmäßig so ausgeweitet, dass ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist da eine Betonung drauf legt. Und so Sabine sagte das heute Morgen auch, so dass der Heilige Geist in uns ist und dass er diesen Raum haben möchte. Und das sehe ich auch so. Gott hat sich immer danach gesehnt, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben. Das sehen wir ganz zu Anfang im Garten Eden. Da ging er mit Adam und Eva im Garten und sprach mit ihnen direkt. Und es geht kurze Zeit später weiter im zweiten Buch Mose, wo dann die Stiftshütte kommt, wo Gott Wohnung nimmt inmitten seines Volkes. Später wird der Tempel gebaut. Und wir wissen zur Zeit des Neuen Testaments, wie der Apostel Paulus das schreibt, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Gott rückt uns immer näher auf die Pelle. Er nimmt Wohnung in uns. Jesus sagte, ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch nehmen. Das ist wie dieses Versiegeltwerden. Dieser Mensch, dieser Timo, dieser Johann, dieser Heike gehören mir. Hier wohne ich in diesem Herzen. Die unsichtbare Welt weiß das. Mein Eigentum, sagt Gott, wiedergeboren durch meinen Geist. Der Heilige Geist ist der, der diese Geburt gestiftet hat. Der Heilige Geist ist der, der Erkenntnis schenkt, der Jesus offenbart, der uns verändert in das Bild Jesus und in eine enge Gemeinschaft zum Vater führt. So dass wir irgendwann, in Galater 4 steht das, Gott sendet den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft, aber lieber Vater. Der Heilige Geist wirkt das in uns, dass wir verstehen, Gott ist unser Vater und dass wir von Herzen ihn anbeten können und rufen können, aber lieber Vater. Ja. Karl-Heinz Theismann hat vor kurzem hier im Januar gepredigt und er hat gesagt, die Früchte des Heiligen Geistes in uns und seine Kraft in uns sind wie ein Flügelpaar, das uns an himmlische Orte trägt. Beides muss da sein. Der Heilige Geist, der in uns wirkt und uns verändert und uns den Vater und Jesus offenbart, aber auch der uns ausrüstet, mit Kraft Zeugen zu sein. Das ist Pfingsten für mich. Amen.